Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deep Dive. Schön, dass du wieder dabei bist. Du steckst ja sicher gerade mitten im Medizinstudium. Die nächste Prüfung rückt wahrscheinlich unaufhaltsam näher. Und heute widmen wir uns einem Thema, das auf den ersten Blick oft wie so ein, ja, wie ein endloses Vokabellabyrinth wirkt.
Die Dermatologie.
Exakt, die Dermatologie. Wenn man da morgens auf Station steht und die Oberärztin in Sekundenschnelle ein Hautbild beschreibt, fragt man sich oft, ob das irgendeine Geheimsprache ist.
Mhm.
Aber hier wird es wirklich interessant. Eigentlich ist die Dermatologie eine hochlogische, visuelle Sprache. Wenn man das Alphabet einmal verstanden hat, liest man die Haut quasi wie ein offenes Buch.
Und genau für diese Detailanalyse wollen wir dieses Alphabet heute mal komplett entschlüsseln. Wir liefern dir heute die ultimative, wirklich detaillierte Zusammenfassung dieser Vokabeln der Haut, der Effloreszenzen.
Genau, das ist unsere Mission heute.
Unser Ziel ist es nämlich, dass du von diesem bloßen Auswendiglernen für das Examen wegkommst. Du sollst ein echtes, tiefes Verständnis für die Pathophysiologie entwickeln, die sich da direkt vor deinen Augen abspielt. Wenn wir eine dermatologische Untersuchung durchführen, suchen wir auf ehemals gesunde Haut zunächst nach den Primärefloreszenzen.
Das sind also diese ganz direkten, unverfälschten Hauterscheinungen, richtig?
Genau. Und im nächsten Schritt beobachten wir dann, wie diese sich durch Heilung, Kratzen oder einfach das Fortschreiten der Erkrankung weiterentwickelt haben. Das sind dann die sekundäre Fluoreszenzen. Wir brechen diesen systematischen Code heute gemeinsam auf, damit du auf der Station wirklich souverän Befunde erheben kannst.
Dann starten wir am besten direkt beim Ursprung, also bei den Primärefloreszenzen auf ehemals gesunder Haut. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem absoluten Basiselement, dem nicht tastbaren Ursprung. Der Makula, also dem Fleck.
Die Makula ist ein hervorragender Ausgangspunkt. Sie hat nämlich eine ganz fundamentale Eigenschaft, die du dir für die Klinik unbedingt merken musst. Sie ist eine umschriebene Farb- oder Texturänderung exakt im Hautniveau.
Das heißt?
Es ist die einzige Primärefloreszenz, die man absolut nicht tasten kann. Stell dir vor, du streichst mit dem Finger über die betroffene Stelle und schließt dabei die Augen. Du spürst keinen noch so kleinen Unterschied zur umgebenden, gesunden Haut.
Okay, also reine Optik im Grunde.
Exakt. Ein reiner Farbfehler im Bild, bedingt durch Pigmentverschiebungen oder Gefäßerweiterungen, aber eben ohne jegliche Gewebsvermehrung in die Höhe oder Tiefe.
Mich faszinieren ja immer diese flüchtigen Schwellungen, die plötzlich auftauchen und dann wieder verschwinden. Die Otika, also die Quaddel, kennt vermutlich jeder, der als Kind schon mal unbedarft in eine Brennnessel gegriffen hat.
Ja, ein sehr schmerzhaftes, aber gutes Beispiel. Bei der Otika passiert pathophysiologisch etwas sehr Spezifisches. Es entsteht ein Ödem, also eine massive Flüssigkeitseinlagerung, direkt in der oberen Dermis. Und das führt zu dieser prallen Erhabenheit.
Flüchtig bedeutet dann, dass sie schnell wieder weg ist.
Richtig. In diesem klinischen Kontext heißt flüchtig, dass eine einzelne Urtika meist nur für Stunden besteht, bevor das Gewebeswasser wieder resorbiert wird. Optisch erscheint sie oft weißlich oder extrem blass.
Weil das Blut weggedrückt wird.
Genau. Das liegt schlicht daran, dass der Druck dieses massiven Ödems die feinen Kapillaren im Gewebe komprimiert und das Blut quasi herausdrückt. Wenn wir das nun mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir als Mediziner die Urtika klinisch absolut sauber vom Angioödem abgrenzen.
Ah, okay. Das Angioödem ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Absolut. Ein Angioödem liegt anatomisch viel tiefer, nämlich in der Subcutis. Diese tiefere, massivere Schwellung ist deutlich hartnäckiger und kann nicht nur Stunden, sondern meist wenige Tage andauern. Das erfordert oft eine ganz andere therapeutische Konsequenz.
Ein super wichtiger Unterschied für den Notdienst, den man sich merken sollte. Urtika ist oberflächlich und verblasst schnell. Angioödem sitzt tief und bleibt. Schauen wir uns mal die soliden Erhabenheiten an. Ich habe da immer so ein Größenquartett im Kopf. Fangen wir mal klein an. Die Papula, also die Papel oder das Knötchen.
Neben der Makula ist die Papula die absolut häufigste Primäreffloreszenz, die du sehen wirst. Wir definieren sie als solide Erhabenheit, die bis zu 10 mm im Durchmesser misst. Wichtig für dein anatomisches Verständnis ist hier das betroffene Gewebe.
Weil es keine Flüssigkeit ist, ne?
Das kann rein oberflächlich in der Epidermis passieren. Dann sprechen wir von einer epidermalen Papel.
Es kann sich in der darunterliegenden Dermis abspielen, was wir dermale Papel nennen. Und sehr oft ist es auch eine Kombination aus beidem, also eine gemischte Papel. Du hast hier also echte, tastbare Substanz.
Okay, wenn eine Papel ein kleiner, solider Hügel ist, was ist dann, wenn ich bei der Untersuchung etwas taste, das sich eher wie ein Eisberg anfühlt? Also etwas, das ebenfalls bis zu 10 mm groß ist, aber massiv in die Tiefe geht.
In dem Moment verlässt du diagnostisch die Papula und bist beim Nodus, dem Knoten. Die Dimension der Tiefe ist beim Nodus das absolut entscheidende Kriterium. Ein Nodus hat eine deutliche Höhen- und vor allem Tiefenausdehnung. Wenn du den Bereich palpierst, spürst du förmlich, dass da unter der Oberfläche ein solides Fundament sitzt.
Das hat dann viel mehr Substanz als eine einfache, flache Papel.
Ganz genau.
Der dritte Begriff in unserem soliden Quartett ist extrem tückisch, gerade was die ärztliche Kommunikation angeht. Ich spreche vom Tumor. Medizinisch definiert ist ein Tumor ja eigentlich nur eine solide Gewebsvermehrung von über einem Zentimeter Durchmesser, oft mit Höhen- und Tiefenausdehnung. Es ist in unserer Fachsprache ein völlig neutraler Begriff für Schwellung.
Ja, und das ist eine riesige Falle. Ich erinnere mich da an meine erste Woche auf Station. Ich stand am Bett einer Patientin und habe beim Diktieren beiläufig sowas gesagt wie 2,5 Zentimeter großer derber Tumor am rechten Unterarm. Und habe das in mein Diktiergerät gesprochen?
Oh je.
Die Patientin ist vor mir in Tränen ausgebrochen, weil sie in dieser Sekunde dachte, sie hätte ein Todesurteil bekommen. Dabei handelte es sich lediglich um eine völlig harmlose, gutartige Zyste. Das war eine unglaublich harte, aber prägende Lektion in linguistischem Fingerspitzengefühl für mich.
Das glaube ich sofort.
Für uns ist Tumor eine rein morphologische Beschreibung für eine Erhabenheit über einem Zentimeter. Der Patient auf der Liege setzt dieses Wort aber unweigerlich mit Malignität, also Krebs, gleich. Das löst sofortige Panik aus. Verwende diesen Begriff also gegenüber Patienten extrem vorsichtig und erkläre immer sofort, was du damit meinst.
Eine Geschichte, die man als angehender Arzt wohl nie wieder vergisst. Um unser solides Quartett abzuschließen, fehlt noch die Plaque. Wir sprechen hier von einer flüchtigen oder soliden, flachen Erhabenheit, die ebenfalls über 1 Zentimeter Durchmesser hat. Ein kurzer Funfact am Rande, damit es sich für die Prüfung vielleicht besser einprägt. Der Begriff Plaque kommt aus dem Französischen und wird im weiblichen Genus verwendet. Es heißt also die Plaque, niemals der Plaque.
Ein schönes linguistisches Detail. Wenn wir nun von den massiven, soliden Strukturen weggehen, landen wir bei den flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen der Haut. Hier haben wir im Grunde zwei Hauptprotagonisten, die sich primär durch ihre Größe unterscheiden.
Einerseits die Vesicula, das Bläschen, das per Definition bis zu 10 mm groß ist. Und auf der anderen Seite die Bulla, die Blase, die die 10 mm Marke überschreitet. Beide sind mit Flüssigkeit gefüllt. Das kann klares Serum sein, aber je nach Ursache eben auch Blut oder Lymphe.
Was hier anatomisch und diagnostisch unfassbar spannend ist, ist die Lage dieser flüssigkeitsgefüllten Hohlräume. Sie können auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Hautarchitektur entstehen. Wir sehen Blasen, die subkorneal liegen, also extrem oberflächlich direkt unter der alleräußersten Hornschicht.
Okay.
Andere liegen intraepidermal, manche suprabasal, also direkt über der Basalschicht. Wieder andere formieren sich subepidermal, also komplett unter der Epidermis, im Grenzbereich zu Dermis.
Das muss doch enorme Auswirkungen darauf haben, wie sich die Blase klinisch präsentiert, oder? Ich stelle mir so eine subkorneale Blase vor wie eine hauchdünne Eisschicht auf einer Pfütze, die bei der kleinsten Berührung zersplittert.
Das ist ein hervorragendes mentales Modell. Die klinische Regel, die du dir daraus ableiten kannst, lautet, je oberflächlicher eine Blase liegt, desto fragiler ist ihr Dach. Ein subkorneales Bläschen platzt extrem schnell. Oft siehst du bei der Untersuchung schon gar keine intakten Blasen mehr, sondern nur noch die Reste.
Und die Tiefen?
Je tiefer die Blase im Gewebe verankert ist, wie bei einer subepidermalen Bulla, desto praller, widerstandsfähiger und langlebiger wird sie sein. Sie fühlt sich dann eher an wie ein prall gefüllter Wasserballon, den man kaum zerdrücken kann.
Bevor wir die Primärefloreszenzen verlassen, müssen wir unbedingt noch auf zwei Sonderformen schauen. Da ist zum einen die Pustula, die Pustel. Im Grunde auch ein Hohlraum, aber eben mit Eiter gefüllt. Der erste Reflex im Medizinstudium ist ja oft, oh, Eiter gleich Bakterien, ich brauche sofort ein Antibiotikum.
Ein klassischer Trugschluss, den wir hier ausräumen müssen. Bei der Pustel müssen wir zwingend differenzieren und das ist diagnostisch hochrelevant. Wir unterscheiden an einen Haarfollikel gebundene Pusteln. Diese sind in der Tat meist durch Erreger wie Staphylococcus aureus oder bestimmte Dermatophyten bedingt.
Aber
davon grenzen wir die nicht follikulären Pusteln ab. Eine oft übersehene Tatsache ist, dass nicht follikuläre Pusteln sehr häufig komplett steril sind. Eiter ist letztlich nur eine massive Ansammlung von neutrophilen Granulozyten, also eine Entzündungsreaktion des Körpers. Es ist keineswegs immer zwingend eine bakterielle Infektion im Spiel, nur weil sich gelblicher Eiter zeigt.
Das bewahrt einen echt davor, auf Station vorschnell zur Antibiose zu greifen. Die zweite Sonderform ist die Zyste, ein fester, von einer Kapsel umschlossener Hohlraum mit flüssigem oder breichweichem Inhalt. Damit haben wir das Arsenal der Primäreffloreszenzen auf ehemals gesunde Haut abgedeckt. Aber unsere Patienten leben ja nicht unter einer Glasglocke.
Schön wär's.
Die Haut reagiert, sie versucht zu heilen, der Patient kratzt sich nachts blutig und damit sind wir in der nächsten Phase unserer intensiven Erkundung. Die Sekundäreffloreszenzen. Was passiert, wenn sich das Bild wandelt?
Auf der Oberfläche beobachten wir extrem häufig die Squama, die Schuppe. Das ist eine sichtbare, abstreifbare Hornschichtlamelle, die sich gerade vom Verband ablöst. Normalerweise erneuert sich unsere Epidermis völlig unsichtbar für uns.
Genau, das merken wir gar nicht.
Wenn dieser Prozess aber gestört, pathologisch beschleunigt oder entzündlich verändert ist, wird die abstoßende Hornschicht als Squama sichtbar. Davon streng abgrenzen müssen wir die Keratose. Eine Keratose ist eine festhaftende Verdickung der Hornschicht. Im Gegensatz zu Squama rieselt sie nicht einfach herab, sondern sitzt oft hartnäckig auf der Haut fest.
Dann gibt es diesen morphologischen Zustand, vor dem eigentlich jeder Respekt hat. Besonders die Chirurgen. Den Gewebeuntergang.
Die Nekrose, umgangssprachlich auch Schorf genannt. Wir sehen hier eine umschriebene, oft schmutzig grau bis tiefschwarz imponierende Zone von abgestorbenem Gewebe.
Hier zwingt uns die Nomenklatur zur Präzision bezüglich des Feuchtigkeitsgehaltes. Trockene, oft lederartige Nekrosen bezeichnen wir als Mumifikation. Das Gewebe ist dehydriert. Feuchte, oft übelriechende Nekrosen hingegen, die ein idealer Nährboden für pathogene Keime sind, nennt man Gangren.
Ein absoluter Prüfungsklassiker und etwas, das im klinischen Alltag auf der Visite ständig durcheinandergeworfen wird, sind die verschiedenen Gewebedefekte. Wie blamiere ich mich als Medizinstudent also nicht, wenn ich vor einem Defekt stehe? Wir haben Erosio, Excoriatio, Ulcus und Ragade. Lass uns das mal ein für alle Mal klären. Fangen wir an der Oberfläche an, bei der Erosio. Die Erosion ist der oberflächlichste Gewebedefekt, den wir kennen. Er reicht in die Epidermis, aber höchstens bis zur Basalmembran. Das ist der springende Punkt für dein Examen und vor allem für deine Prognose gegenüber dem Patienten. Weil die Basalmembran als Grenzschicht intakt bleibt und das darunterliegende bindegewebige Chorium nicht tangiert wird, heilt eine Erosion immer komplett narbenlos ab. Die Haut regeneriert sich spurlos.
Das ändert sich dann aber drastisch bei der Excoriatio, der Exkoriation. Stell dir diesen typischen Patienten mit extremem Juckreiz vor, der sich nachts unbewusst die Haut aufkratzt. Der Defekt durchbricht die Basalmembran und reicht tiefer, nämlich bis ins Stratum papillare der Dermis.
Und weil wir im Stratum papillare der Dermis anatomisch bereits die feinen kapilläre Gefäßschlingen vorfinden, ist das pathognomonische klinische Zeichen einer Exkoriation die punktförmige Blutung. Wenn du einen Patienten untersuchst und winzige, punktförmige Blutstropfen oder später kleine, punktförmige Blutkrusten in einer Kratzspur siehst, weißt du sofort, der Defekt hat die Epidermis durchbrochen.
Wenn wir dann auf Station einen diabetischen Patienten mit einem offenen Fuß sehen, sprechen wir oft vom Ulkus, dem Geschwür. Das ist quasi die tiefste Zerstörungsstufe. Ein Gewebedefekt, der die Oberhaut komplett zerstört hat und mindestens bis ins Chorium, also tief in die Dermis oder sogar bis in die Subcutis oder Muskulatur reicht.
Die unvermeidliche biologische Konsequenz aus dieser massiven Tiefe ist, ein Ulkus hinterlässt nach der Abheilung zwingend eine Narbe. Das Gewebe kann sich aus dieser Tiefe heraus einfach nicht mehr adäquat durch gleichwertige Hautzellen regenerieren. Der Körper muss den Defekt durch minderwertiges Bindegewebe, also Narbengewebe, reparieren.
Fehlt noch die Ragade bei den Defekten. Ein schmaler, spaltförmiger, oft extrem schmerzhafter Einriss der Haut, der ebenfalls bis ins Chorium reicht. Wir sehen das sehr typisch an hyperkeratotischen, also stark verhornten Stellen, zum Beispiel an den Fersen im Winter oder ganz klassisch an den Mundwinkeln. Die Haut hat dort ihre natürliche Elastizität verloren und reißt unter Zugspannung einfach auf. Wenn der Körper nun versucht, diese ganzen Defekte zu reparieren, entstehen Residuen. Sehr häufig sehen wir die Kruster.
Die Kruster, die wir umgangssprachlich Kruste oder Borke nennen, ist schlichtweg eine Auflagerung aus eingetrocknetem Serum, Blut oder Eiter an der Hautoberfläche. Sie ist das natürliche Pflaster des Körpers. Wenn der Defekt aber, wie wir gerade beim Ulkus besprochen haben, tiefer reichte, formiert sich die Narbe, ein bindegewebiger Hautersatz.
Woran genau erkenne ich die echte Narbe?
Du erkennst eine Narbe bei der genauen Betrachtung daran, dass dort die normale, feine Felderung der Haut fehlt. Auch Hautanhangsgebilde wie Haarfollikel oder Schweißdrüsen suchst du in einer echten Narbe vergebens. Narben können eingesunken, also unter dem normalen Hautniveau liegen, dann nennen wir sie atroph. Oder sie wulsten sich über das Hautniveau hinaus, dann sind sie hypertroph.
Manche verwechseln so eine dicke, hypertrophe Narbe direkt mit einem Keloid. Aber das greift zu kurz, es sind ja zwei völlig unterschiedliche Verläufe der Wundheilung.
Ein essentieller Unterschied, besonders wenn es um chirurgische Eingriffe geht. Ein Keloid ist eine massive, geradezu aggressive, bindegewebige Hypertrophie. Der Schlüssel zur Diagnose ist hierbei, das Keloid wächst über die Fläche der eigentlichen ursprünglichen Narbe hinaus in das gesunde Gewebe ein.
Es wuchert also quasi weiter.
Genau, es ist wie eine überschießende, unkontrollierte Reparaturreaktion, die nicht mehr weiß, wann sie stoppen soll und das ursprüngliche Wundgebiet wie ein Tumor verlässt. Eine normale hypertrophe Narbe, so dick sie auch sein mag, bleibt immer streng auf das geografische Gebiet der ursprünglichen Verletzung beschränkt.
Um das Bild der Sekundärefloreszenzen abzurunden, müssen wir noch ganz kurz über die Atrophie sprechen. Das ist ein Gewebsschwund, aber der diagnostische Trick dabei ist, dieser Schwund entsteht, ohne dass es vorher einen echten Gewebedefekt oder eine Wunde gab. Die Haut wird einfach pergamentartig dünner.
Richtig.
Wir sehen das oft altersbedingt. Aber für uns Mediziner viel wichtiger als Nebenwirkungen durch den chronischen Gebrauch von bestimmten Medikamenten wie hochpotenten topischen Steroiden. Puh, das ist ein gewaltiges Arsenal an Vokabeln. Wie bringen wir diese Theorie nun auf das Papier der Patientenakte? Wie dokumentieren wir einen Befund so, dass der Kollege im nächsten Dienst exakt weiß, was Sache ist?
Ein schlichter Eintrag wie rote Papel am Arm reicht in der Dermatologie niemals aus. Wir brauchen exakte morphologische Parameter. Wir müssen die Größe der Einzelläsionen präzise in Millimetern messen, was besonders bei der Verlaufskontrolle von Hauttumoren und Ulzera überlebenswichtig ist. Wir müssen die Farbe spezifizieren. Ist es ein zartes Blassrot? Ein tiefes Düsterrot oder gar livide, was auf eine venöse Stauung hindeuten könnte?
Oder hellbraun bis schwarzbraun.
Genau. Wir dokumentieren penibel die Anzahl. Handelt es sich um eine solitäre Läsion? Sind es wenige, multiple oder schlichtweg zahllose? Und die Form bzw. Konfiguration ist oft der Schlüssel zur Diagnose. Ist die Läsion rundlich, oval, asymmetrisch? Ist sie numulär, was münzförmig bedeutet, oder annulär, also ringförmig mit zentraler Ablassung?
Das ist wirklich wie eine präzise polizeiliche Täterbeschreibung. Und wir schauen ja glücklicherweise nicht nur mit den Augen. Wir nutzen auch unsere Hände. Die Konsistenzprüfung ist unerlässlich.
Zur adäquaten Kundfunde der Konsistenz muss der Befund zwingend palpiert werden. Wir drücken, wir tasten, wir verschieben. Fühlt sich die Läsion weich an? Ist sie teigig, eindrückbar, prallelastisch, fest oder geradezu steinhart? Besonders bei Knoten oder Tumoren prüfen wir die Verschieblichkeit. Lässt sich der Knoten auf der darunterliegenden Faszie oder Muskulatur verschieben oder ist er mit ihr fest verbacken? Lässt sich die Haut darüber frei verschieben? Diese haptischen Informationen geben uns massive Hinweise auf die Dignität, also ob etwas gut oder bösartig ist, und auf die exakte anatomische Lage.
Wenn wir dann einen Schritt zurücktreten und den ganzen Patienten betrachten, schauen wir auf die Verteilung und Anordnung. Wo sitzen diese Effloreszenzen eigentlich? Sind sie strikt lokalisiert, vielleicht nur auf einem Unterarm, oder generalisiert über den gesamten Rumpf verteilt? Folgen sie einem bestimmten Muster? Sind sie linear angeordnet, als hätte jemand einen Strich gezogen, oder retikulär, also netzförmig, was oft auf Gefäßbeteiligung hindeutet? Wenn wir über die Anordnung sprechen, drängt sich ein Konzept auf, das mich physiologisch absolut fasziniert. Das Köbner-Phänomen.
Der isomorphe Reizeffekt. Ein klinisch unglaublich spannendes Phänomen, das dir bei der Diagnosestellung enorm helfen kann. Was beobachten wir hier? Nach einer verzögerten Zeit, meist so frühestens 10 bis 14 Tage, nach einer völlig unspezifischen, oft banalen mechanischen Reizung oder Traumatisierung der Haut, treten exakt an dieser Stelle plötzlich krankheitsspezifische Effloreszenzen auf.
Also ganz konkret für die Station. Wenn du das nächste Mal einen Psoriasis-Patienten in der Notaufnahme aufnimmst, schau dir mal alte OP-Narben an oder die Stellen, wo die enge Gürtelschnalle jeden Tag über die Haut reibt oder wo sich der Patient an einem Ast gekratzt hat. 2 Wochen später entsteht genau in dieser Kratzspur oder Drucklinie die spezifische Hautkrankheit.
Die Hautveränderungen sind dann meist strich- oder bandförmig angeordnet, weil sie exakt dem Verlauf des auslösenden Reizes folgen. Für dein Examen und deine spätere klinische Praxis musst du dir 3 typische Erkrankungen einprägen, bei denen sich dieses Köthner-Phänomen am häufigsten und eindrucksvollsten beobachten lässt.
Welche sind das?
Psoriasis vulgaris, Lichenruber planus und Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit.
Es ist wirklich unglaublich. Die Haut reagiert auf ein völlig stumpfes, mechanisches Trauma und spult an dieser Stelle ihr krankheitsspezifisches Pathologieprogramm ab. Wenn du dieses Wissen verinnerlicht hast, hast du ein unglaublich mächtiges Vokabular an der Hand. Wenn du als Medizinstudent in der Notaufnahme stehst und blind den Unterschied zwischen einer Erosion, also oberflächlich, heilt narbenlos, und einem Ulkus, tiefe Zerstörung, hinterlässt zwingend eine Narbe, erkennst, dann hast du im Grunde die halbe Dermatologie bereits verstanden. Du sprichst die Sprache der Haut fließend.
Aber bei all dieser Begeisterung für die Morphologie gibt uns das Quellenmaterial noch einen subtilen, aber extrem wichtigen Hinweis mit auf den Weg. Dort wird der Dermatology Life Quality Index erwähnt, der DLQI, ein standardisierter Fragebogen mit 10 Fragen, in dem der Patient seine subjektive Beeinträchtigung durch die Hauterkrankung auf einer Skala von 0 bis 3 bewertet.
Das bringt eine völlig neue menschliche Perspektive in unsere Detailanalyse.
Das ist der provokante, aber essentielle Gedanke, den du in deinen klinischen Alltag mitnehmen musst. Wir haben jetzt lange über Millimeter, Dermisschichten, kapilläre Gefäßschlingen und Hornlamellen gesprochen. Eine 2 mm Papula ist für uns unter der hellen Untersuchungslampe eine winzige, rein oberflächliche Gewebsvermehrung. Etwas, das uns vielleicht ein kurzes Nicken abbringt.
Und für den Patienten?
Wenn diese Papula mitten auf der Nasenspitze eines jungen Menschen sitzt, kann sie auf dieser DLQI-Skala für ihn eine maximale Einschränkung der Lebensqualität bedeuten. Ein Wert von 3 in mehreren Kategorien. Der Patient zieht sich sozial zurück, geht nicht mehr zur Arbeit, das Selbstbewusstsein ist zerstört. Die fundamentale Frage, die du dir als angehender Arzt, also bei jedem noch so kleinen morphologischen Befund, immer wieder stellen musst, lautet:
Behandelst du in diesem Moment eigentlich nur die 2 mm Effloreszenz auf der Haut? Oder behandelst du den Menschen, der sich wegen genau dieser Effloreszenz vielleicht seit Wochen nicht mehr aus dem Haus traut?
Ganz genau.
Ein extrem starker und erdender Gedanke zum Schluss. Wir dürfen vor lauter Faszination für die Pathophysiologie und die perfekten Definitionen nie den echten Menschen hinter dem Befund vergessen. Das war unser Deep Dive in die komplexe Sprache der Dermatologie. Nutze dieses detaillierte Wissen, geh mit offenen Augen über die Station, schau dir die Läsionen deiner Patienten ganz genau an, beschreibe sie präzise und behalte dabei immer den Menschen im Blick. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Detailanalyse. Bleib neugierig.